Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Ilona Kickbusch. Einen schönen guten Morgen.
Grüß Gott, guten Morgen.
Sie setzen sich seit vielen Jahren für die Gesundheitsförderung ein. Sie kennen die Weltgesundheitsorganisation wie kaum jemand anderes. Sie hatten nationale als auch internationale Posten inne und sie beraten die Bundesregierung in Gesundheitsfragen. Und die Kritik an der Weltgesundheitsorganisation im Umgang mit der Corona-Pandemie, die lässt ja einfach nicht nach. Es wurde zu spät gehandelt. Zu niedrige Angaben über Ansteckungsraten gemacht, heißt es unter anderem. Sie können uns wahrscheinlich helfen, das einzuordnen. Welche Fehler hat die Weltgesundheitsorganisation im Umgang mit der Corona-Pandemie gemacht?
Ja, ich fange immer gerne etwas anders an. Ja, ich verstehe, wenn die Medien immer gerne bei den Fehlern anfangen, aber ich fange gerne dort an, wo die Weltgesundheitsorganisation ihren Verpflichtungen nachgekommen ist. Und es gibt ja ein internationales Instrument, die internationalen Gesundheitsvorschriften, auf die sich die Mitgliedsländer geeinigt haben. Und wo der WHO bestimmte Verpflichtungen zugeschrieben werden und den Mitgliedsländern eben auch. Wir müssen ganz klar sehen, dass im Rahmen dieser sehr schwierigen Situation im Dezember, Januar, es kam ein neues Virus. Man war angewiesen auf Informationen von China. Man musste mit sehr vielen Mitgliedstaaten sprechen, was ist bei euch los, besonders in Asien. Und ich weise immer darauf hin, die Weltgesundheitsorganisation hat am 30. Januar diesen Jahres den Weltgesundheitsnotstand ausgerufen. Und ein Großteil der Mitgliedsländer haben nicht reagiert, sie haben nichts gemacht. Und es ist etwas wohlfeil, sozusagen pausenlos darauf hinzuweisen, was in dieser schwierigen Situation vielleicht nicht ganz geklappt hat, wenn man selber seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist.
Sie werden aber auch sicherlich die Rolle der Medien verstehen, wo es gilt, zu hinterfragen und
absolut
nachzuhaken.
Absolut, immer wieder.
Die Vorschriften haben Sie ja gerade angesprochen. Ja. Und wenn wir da mal genau drauf schauen, also die Weltgesundheitsorganisation hat noch am 27. Februar allgemeine Reisewarnungen für unnötig erklärt, dann ist sie Ihren Vorschriften doch wohl nicht nachgekommen, oder? Wie sehen Sie das?
Nein, es ist ja so, dass die Vorschriften so konstruiert worden sind, dass sie den Mitgliedsländern so viel Macht wie möglich lassen und der WHO so wenig Macht wie möglich geben. Und die Reisevorschriften, die innerhalb dieses Rahmens vereinbart worden sind, sind eher in Hinblick sozusagen auf das Aufrechterhalten des Handels ausgerichtet. Und es ist sehr, sehr schwierig sozusagen die Handelswege einzuschränken. Und es ist eine sehr schwierige Sache für eine internationale Organisation wie die WHO, die Reisewege der ganzen Welt sozusagen einzuschränken. Und hier sind natürlich auch die Gegenbewegungen von den Mitgliedsländern zu sagen, also das können wir nun wirklich nicht gebrauchen, dass unsere Länder nicht mehr, unsere Menschen nicht mehr reisen können und dass unsere Lastwagen nicht mehr durchkommen.
Aber es gibt ja auch Warnungen von anderen Ländern, wo die Behörden sehr schnell reagiert haben. Nehmen wir das Beispiel Taiwan. Und die haben natürlich dann auch ihre Warnungen weitergegeben. War es ein Fehler, beispielsweise auf Taiwan nicht zu hören?
Die WHO hat auf Taiwan gehört und die neueste Untersuchung hat auch ganz klar gezeigt, dass von der WHO und von Taiwan und auch von ein paar anderen Ländern etwas unterschiedliche Interpretationen dieses Vorgehens vorliegen. Ich beharre aber wirklich darauf, die WHO hat ungefähr am 6. Januar alle Mitgliedsländer, alle Focal Points, die es für einen Ausbruch gibt, gewarnt. Hier passiert etwas Unvorhergesehenes. Es passiert etwas, das wir nicht kennen. Man hat ungefähr Mitte Januar gewusst, das ist ein neues Virus. Man hat von China erfahren, welches die genetische Sequenz des Virus ist. Und man hat Ende Januar gesagt, Leute, ihr müsst handeln. Und ich betone nochmal, es gab Länder, die haben gehandelt. Und es gab Länder, die haben nicht gehandelt.
Und eine Frage, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können. Gab es dann Fehler innerhalb der WHO?
Innerhalb der WHO gibt es immer Fehler. Und es ist völlig gerechtfertigt, wie Sie sagen, immer kritisch auf internationale Organisationen zu schauen. Aber es ist nicht gerechtfertigt, eine internationale Organisation zum Spielball der eigenen Geopolitik zu machen.
Sie sind eine glänzende Kennerin der Weltgesundheitsorganisation. Ist das eher eine politische Organisation als eine wissenschaftlich fundierte, wie es ja neulich auch der US-Außenminister Mike Pompeo gesagt haben soll?
Die WHO ist eine unheimlich komplizierte Organisation. Sie ist eine Mitgliederorganisation, das heißt, die Mitglieder sind die Mitgliedstaaten, 194 Mitgliedstaaten. Sie muss Standards und Normen erarbeiten, Strategien erarbeiten, die von diesen Mitgliedstaaten akzeptiert werden. Sie müssen also vorgelegt werden. Das heißt, es gibt ganz große diplomatische Verhandlungen darüber, denn jedes Land hat natürlich nationale Interessen. Also ein Alkoholaktionsplan ist natürlich für Länder, die eine große Alkoholindustrie haben, in gewisser Weise von größerem Interesse als solche, die es nicht tun. Und die WHO muss kontinuierlich diese Interessen der Mitgliedsländer balancieren mit der technischen, der wissenschaftlichen Arbeit, die sie verpflichtet ist zu machen.
Wir wollen noch mal auf die aktuelle Kritik schauen, denn die lautet auch, der WHO-Chef, der frühere äthiopische Außen- und Gesundheitsminister, verdanke seine Wahl der Fürsprache der Volksrepublik China. Welche Indizien gibt es dafür?
Dafür gibt es sehr wenig Indizien. Das ist ein Teil der Geopolitik. Tedros war ganz klar der Kandidat der afrikanischen Länder. Es hat noch nie einen afrikanischen Generaldirektor gegeben. Es hat Kandidaten gegeben. Aber das Problem war, dass sich Afrika auch nicht auf einen Kandidaten einigen konnte. Er war dann Kandidat der Afrikanischen Union. Die Länder des Pazifiks und der Karibik haben sich ebenfalls ganz stark für ihn ausgesprochen. Er ist mit einer Mehrheit von ungefähr 2/3 gewählt worden. Es gab 2 andere Kandidaten. Natürlich, China hat auch für Tedros gestimmt, weil China im internationalen Kontext, wieder Geopolitik, sich immer wieder als Entwicklungsland weiterhin noch darstellt und auch immer mit den Entwicklungsländern stimmt. In den meisten Fällen.
Müsste man daran nicht arbeiten, dass dieser Status Entwicklungsland nicht mehr vorherrscht?
Daran wird gearbeitet, zum Beispiel in der Welthandelsorganisation, dass man ja diskutiert, dass dieser Status Entwicklungsland so nicht mehr gilt. Wobei man schon sagen muss, also dieses große Land China hat natürlich Riesenbereiche, wo die Leute noch weiterhin arm sind, die wirklich einem Entwicklungsland entsprechen. Aber wenn Sie die aggregaten Daten anschauen, dann ist das eine Wirtschaftsmacht und eine geopolitische Macht.
Ja, und es heißt ja auch, dass Sie UN-Strukturen versuchen zu unterwandern. Dadurch, dass die USA vor 2 Jahren aus dem Menschenrechtsrat ausgetreten seien, konnte China einen von 5 Plätzen in dem einflussreichen beratenden Ausschuss ergattern, heißt es. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, ich habe gestern mal nachgesehen, 4 der 15 UN-Organisationen werden aktuell von Chinesen geführt. In 7 anderen stellen sie die Vizechefs. Das zeigt doch eine Unverhältnismäßigkeit.
Naja, das zeigt Strategie. Das zeigt Strategie, dass China beschlossen hat, Multilateralismus einerseits ernst zu nehmen und andererseits für sich zu nutzen. Also je mehr sich andere Länder aus dem multilateralen Zusammenarbeit zurückziehen, umso mehr hinterlassen sie eine Lücke, umso mehr geben Sie einzelnen anderen Ländern dann die Möglichkeit, in diese Lücke zu kommen. Und das hat China als hundertprozentige Strategie. Sie haben ja auch 10 Jahre lang die Führung der WHO gehabt mit Margaret Chan.
Also schaden sich die USA demnach durch Drohungen und mögliche Austritte eher selbst?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, wenn ich den Multilateralismus nicht schätze, wenn ich meine America first, wenn ich meine, ich kann alle Probleme alleine lösen, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass im weltpolitischen Zusammenhang dann andere versuchen, in diese Lücke hineinzukommen. Interessant ist, dass innerhalb der letzten Monate in der WHO nicht China in diese Lücke gesprungen ist, sondern die Europäische Union.
Pro Jahr brechen etwa 150 Krankheiten aus. Können wir mal beispielhaft das durchgehen, wie so eine Informationskette dann bei der WHO läuft?
Ja, es gibt ein sogenanntes Schockzentrum, ja, ein Zentrum, wo all diese Informationen zusammenlaufen. Die WHO hat in der Folge der Ebola-Krise, wo ich ja auch mit evaluiert habe, wie die Reaktion der WHO damals war, hat ein gestärktes Emergency-Programm, ein gestärktes Notfallprogramm eingerichtet. Alle Meldungen kommen da rein, sie werden dort analysiert. Man bespricht das mit den Regionalbüros und den Länderbüros der WHO durch. Man berät die Länder über die Informationen, die reingekommen sind, über die Guidelines, die es gibt zur Reaktion. Und wenn es denn so ist, dass ein Land diesen Ausbruch dann nicht alleine bewältigen kann, dann wird mitunter ein Hilfstrupp zusammengestellt, der dann auch in das Land geht und dort vor Ort arbeitet. Und dieses Arbeiten vor Ort der WHO ist ebenfalls vor 4 Jahren gestärkt worden. Es gibt mehr Mittel dafür, dass man sofort eingreifen kann. Und es gibt jetzt einen speziellen Fonds an Geldern, den die Mitgliedsländer bereitstellen, damit die WHO, sobald ein Notfall ist, nicht erst noch Geld suchen muss, sondern gleich eingreifen kann.
Und dieses Eingreifen, ist das von der WHO dann als Empfehlung zu verstehen für die einzelnen Mitgliedstaaten, die 194, oder auch verpflichtend?
Nein, es ist so, die WHO kann nur in einem Mitgliedsland, wenn das Mitgliedsland dazu bereit ist und die WHO einlädt. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte im Kontext China. Ab wann hat China wirklich zugelassen, dass eine Untersuchungsgruppe der Weltgesundheitsorganisation, die dann meist international zusammengestellt ist, kommen kann?
Das ist ein Recht, ist eine der Kritik.
Das wird man sehen. Es ist ja jetzt eine unabhängige Untersuchungsgruppe eingesetzt worden. Und mit zwei sehr gewichtigen ehemaligen Staatschefinnen als Vorsitzende, genau das wird untersucht worden. Wie ist vertuscht worden? Auf welcher Ebene ist vertuscht worden? Denn man unterschätzt natürlich auch die Kommunikationsstränge in China, dass sozusagen die Provinz auch nicht unbedingt gleich alles nach Peking meldet. Und es ist nicht eine Provinz, die sozusagen der Weltgesundheitsorganisation das Problem meldet, sondern es ist immer die nationale Gesundheitsbehörde, die in Kontakt mit der WHO ist.
Und wir haben eben schon gehört, es gibt viele nationale Interessen, es gibt wirtschaftliche Interessen. Da kommen natürlich auch viele Fragen auf, wie kann man dann so eine Institution der WHO wirklich auch ernst nehmen?
Ja, ich finde, ernst nehmen kann man sie schon, weil wenn man über die 70 Jahre schaut, was sie alles geleistet hat, da ist sehr viel, was sie geleistet hat. Viele der Länder viele der Entwicklungsländer sind extrem auf die Weltgesundheitsorganisation angewiesen. Und es ist ja sehr interessant, dass eine Diskussion über die WHO in dieser massiven Form in unserem Teil der Welt erst losbricht, wenn man kapiert, dass man eigentlich diese Organisation, eine gut funktionierende WHO, auch selber brauchen würde. Als man definiert hat, na ja, die WHO, ja, die macht was da in anderen Teilen der Welt und uns betrifft das nicht, dann hat man sich zurückgehalten. Jetzt plötzlich ist man bereit, darüber zu diskutieren. Und das ist auch eine Gelegenheit für die WHO zu zeigen, ihr braucht uns.
Wir wollen die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation kennenlernen und besser verstehen, denn schon 1999 hatte die WHO ja aufgerufen, nationale Pandemiepläne zu entwickeln. Das Robert-Koch-Institut hat seit 2005 einen Notfallplan und dennoch stellen sich jetzt die Fragen, warum es jetzt so viele Probleme gab. Haben Sie eine Antwort darauf?
Wir haben noch keine richtige Antwort darauf. Es ist ja so, dass durch die internationalen Gesundheitsvorschriften, die 2005 verabschiedet wurden, dass dort den Ländern, die Länder haben dem auch zugestimmt, bestimmte Vorgaben gemacht wurden, welche Strukturen, welche Pläne und so weiter sie bräuchten. Es gab dann eine Analyse vor 2 Jahren, Global Health Security Index, um festzustellen, wie stark haben die Länder das umgesetzt. Im Schnitt sind nur 50% dieser Vorschriften umgesetzt worden. Es gab dann sozusagen eine Liste, welche Länder haben es am besten gemacht. Und man glaubt es kaum, die Länder, die es am besten gemacht haben von Strukturen her, waren die USA und das Vereinigte Königreich. Und das ist schon eine Teilantwort auf Ihre Frage, dass man einerseits muss man Strukturen einrichten, man muss politische Prozesse haben, man muss Pandemiepläne haben, man muss Material angelegt haben und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Guidelines und Vorschriften, national wie international. Aber wenn die politischen Prozesse nicht funktionieren, wenn die politischen Entscheidungen nicht dezidiert und rechtzeitig getroffen werden, dann nutzt ihnen die beste Struktur nicht.
Inwiefern spielt denn die Finanzierung eine Rolle, die ja auch immer wieder Thema ist, weil die USA die größten Beitragszahler sind vor China?
Für die Weltgesundheitsorganisation, ja, wer viel zahlt, hat viel Macht innerhalb der Weltgesundheitsorganisation. Drum ist es ja eigentlich interessant, dass ein Land, das unheimlich viel Druck auf die WHO ausgeübt hat, immer wieder in den letzten 70, 75 Jahren, dass genau dieses Land jetzt einen China vorwirft, dass es ein solches Verhalten hat. Ich meine, es ist immer so, dass bestimmte Entscheidungen der WHO bestimmten Mitgliedsländern nicht gefallen.
Wobei wir ja eben über die Verhältnisse gesprochen hatten und da haben Chinesen sehr viele Posten inne. Über die Finanzierung allgemein, wie wird die WHO finanziert?
Ja, die WHO wird zum Ersten durch die Beiträge ihrer Mitgliedsländer finanziert. Die werden festgeschrieben. Es ist eine Kalkulation aufgrund der Vereinten Nationen. Das ist das eine. Es ist aber so, dass seit der Reagan-Administration, also ein anderer republikanischer Präsident in den USA in den 80er Jahren, diese Beiträge eingefroren wurden, weil die USA gedroht hat, sonst aus der WHO auszutreten. Das hat damals eigentlich allen Mitgliedsländern gefallen, dass wir nicht mehr zahlen müssen. Ja, dem hat man zugestimmt. Man wollte die USA auch in der Organisation behalten. Und das hat dazu geführt, dass dieses reguläre Budget, wie man das nennt, inzwischen nur noch 20% des Gesamtbudgets der WHO sind. 80% sind freiwillige Beiträge, aber von diesen freiwilligen Beiträgen sind wiederum circa 80% Beiträge von Ländern, weil die Länder bestimmen wollen, für welches Programm in der WHO sie das Geld geben.
Und bedeutet, damit wird natürlich auch Gesundheitspolitik betrieben, wenn es beispielsweise Stiftungen sind und die dann wiederum große Pharmaunternehmen unterstützen.
Ja, ich meine, es wird immer wieder auf die Bill Melinda Gates Foundation hingewiesen. Also die zahlen ungefähr, ich glaube, circa 16% von diesen freiwilligen Beiträgen. Ich möchte wirklich darauf beharren, der Großteil der freiwilligen Beiträge kommt von den Mitgliedsländern. Und da üben die Mitgliedsländer Druck aus, weil sie sagen, ich gebe dir nur Geld für ein Impfprogramm, ein TB-Programm, ein Polio-Programm oder was auch immer, ja. Und ich möchte auch nochmal betonen, wenn Druck ausgeübt wird im Hinblick auf Industrie, dann wird dieser Druck häufig von den Ländern ausgeübt, die diese Industrie hat und diese Industrie schützen will. Wenn Sie die Entscheidungen in den Gremien der WHO ansehen, dann können Sie ganz klar definieren, welches Land hat eine starke Pharmaindustrie, wer hat eine starke Tabakindustrie, wer hat eine starke Zuckerindustrie. Diese Interessen werden von den Ländern innerhalb der Gremien vertreten.
Sie beraten unter anderem auch die Bundesregierung zu Gesundheitsthemen. Wenn Sie auf unser Gesundheitssystem schauen und einen Wunsch frei hätten, was würden Sie von heute auf morgen ändern, wenn Sie es könnten?
Eines ist natürlich viel zu wenig. Auf jeden Fall würde ich den öffentlichen Gesundheitsdienst absolut und sehr stärken. Und im Kontext dieser Stärkung, das muss natürlich eine finanzielle Stärkung auch sein, eine Veränderung dessen, was man so sich als Gesundheitsamt vorstellt, in wirkliche Gesundheitsberatungszentren, in Zentren, die wirklich Gesundheitsdaten gut zusammenstellen und die lokal auch wirklich eine Rolle spielen, multisektoral, wie wir sagen, eben andere Bereiche, die Gesundheit herstellen, auch mit in ihre Arbeit einbinden.
Und wenn wir auf diese Themen schauen, wie weit sind wir bei der Entwicklung? Woran hakt es da?
Ja, es hakt eigentlich immer wieder an den gleichen Bereichen. Also zum einen, dass natürlich Gesundheit nicht nur durch Verhalten hergestellt wird, wie man das gerne postuliert, dass man dem Einzelnen sagt, du sollst nicht, sondern dass natürlich sehr viel in den alltäglichen Lebensbereichen der Menschen es sehr schwer macht, Gesundheit herzustellen. Wir wissen, dass eine der größten Gesundheitsdeterminanten eben die Armut ist, die soziale Benachteiligung. Wir wissen, dass der Arbeitsplatz gesundheitsgefährdend sein kann. Wir wissen, dass die Art, wie wir uns ernähren und wenn man an das Marketing von Süßigkeiten und so weiter, von Süßgetränken an Kinder und Jugendliche denkt. Wir wissen, dass Fast Food, eben wenn man es zu viel isst, uns auch nicht hilft. Und natürlich die Umweltverschmutzung spielt auch eine Rolle. Also es sind sehr viele Elemente in der Gesellschaft. Wir haben das unterstützende Umwelten genannt, ja, die helfen müssen, auch Gesundheit herzustellen.
Und durch Ihre tiefen Einblicke in die Weltgesundheitsorganisation und Gesundheitswesen auf internationaler Ebene, haben Sie ein Land, das Sie rausgreifen möchten, wo Sie sagen, ach, da könnten wir uns einiges abgucken, da läuft vieles schon ganz gut?
Ich glaube, es gibt sozusagen kein ideales Gesundheitsland. Ja, es gibt Länder, die haben gut strukturierte Gesundheitssysteme, also wo man dann davon ausgehen kann, dass die Gesundheitsversorgung gut funktioniert. Es gibt Länder, die nehmen die Prävention ernster. Ja, die haben starke Tabakgesetzgebungen zum Beispiel. Australien war da sehr, sehr lange führend. Aber wenn Sie dann zum Beispiel Australien als Beispiel nennen, dann haben Sie natürlich gleich das Sonderproblem Australiens, die indigene Bevölkerung, der es sehr schlecht geht gesundheitlich. Also es ist sehr schwierig zu sagen, hier ist ein Land, das wir hochheben. Im Rahmen von Covid hat es eine Reihe Länder gegeben, Neuseeland insbesondere, das gut reagiert hat, Südkorea, das gut reagiert hat. Also die richtige Mischung ist eine ganz große Herausforderung. Aber wir blicken natürlich häufig auf die skandinavischen Länder, die so eine Mischung geschafft haben. Ich denke besonders an Finnland, die doch durchaus als Vorbild gelten können.
Wenn auf einem Beipackzettel etwas zur Einnahme von Tabletten steht, wer diente dann als Vorlage in Sachen Körpergewicht und Größe?
Ja, wir haben häufig das Problem, dass sehr viele Medikamente, aber auch sehr viele Behandlungsmethoden und so weiter doch hauptsächlich an Männern erforscht worden sind. Und nicht nur an Männern, sondern häufig an jungen Männern. Das kommt auch noch hinzu, weil die einfachsten Probanden findet man immer in Amerika zumindest unter Universitätsstudenten. Und das war natürlich auch einer der Aspekte, die die große erste Frauengesundheitsbewegung in den 70er, 80er Jahren aufgegriffen hat, besonders am Beispiel Herzinfarkt. Und gesagt hat, das geht nicht so weiter. Wir müssen alle Medikamente an Männern und Frauen erproben, an unterschiedlichen Altersgruppen. Wir müssen Behandlungsmethoden überprüfen und wir müssen dafür auch rechtliche Maßnahmen einführen.
Und Sie haben dann die erste vergleichende WHO-Studie zu Frauengesundheit in Europa initiiert. Was war denn das Ergebnis der Studie?
Ja, ich muss nur einen Schritt vorher anfangen. Wir haben festgestellt, dass in vielen Ländern die Daten über Gesundheit auch nicht genug nach Geschlecht strukturiert waren. Und unser Ansatz war eigentlich nach 1989, dass sehr viele der osteuropäischen Länder und der Länder, die Teil der Sowjetunion waren, ihre Daten nicht geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt hatten. Es gab nur den sozialistischen Menschen, ja, es gab keine Männer und Frauen. Und das war für uns der Anlass zu sagen, wir müssen das genauer überprüfen, wir müssen genauer wissen, wie verteilen sich Krankheiten und wir müssen wissen, für welche der Krankheiten brauchen wir dann Guidelines für Frauen. Stichwort wieder Herzinfarkt, dass die Symptome bei Frauen sehr unterschiedlich sind als bei Männern.
Nämlich wie?
Ja, bei Männern ist es meistens also dieser Schmerz in der linken Brust und so weiter. Bei Frauen verteilt sich das sehr viel mehr im Körper. Es ist ein allgemeines Unwohlgefühl. Es zeigt sich manchmal als eine Art Magenverstimmung und Ähnliches. Also es gibt ganz gewaltige Unterschiede. Und das muss natürlich einerseits medizinisch wissenschaftlich erforscht werden. Andererseits muss man dann natürlich auch Informationskampagnen fahren. Man muss klar machen, auch wo dann in sozialen Situationen Männer und Frauen eben nicht unterschiedlich sind. Zum Beispiel, man geht feiern, dass man trotzdem akzeptiert, dass ein Frauenkörper weniger Alkohol zu sich zunehmen sollte als ein Männerkörper. Also es gibt sehr viele Aspekte und da müssen wir sehr viel mehr tun.
Das mit dem Alkohol liegt ja im Grunde quasi auf der Hand, aber gab es auch Dinge, die Sie sehr überrascht hatten dabei, wo Sie gesagt haben, oh, mit so einem Ergebnis hätten wir gar nicht gerechnet?
Ich glaube, in diesem großen Ausmaß eigentlich nicht. Ich glaube, dass das Allerwichtigste war, dass man wirklich gesagt hat, jedes Land muss einen Frauengesundheitsbericht machen. Und dass durch diesen Frauengesundheitsbericht eben die besonderen Gesundheitsbelastungen der Frauen aufgezeigt werden, besonders also auch psychische Erkrankungen. Das war vielen Leuten nicht so bewusst, gerade auch in den osteuropäischen Ländern. Die Belastung von Frauen, die in der Gesellschaft also nicht so gut verankert sind, die alleinerziehend sind und so weiter. Also was das Wichtigste für uns war, war wirklich diese Verbindung zu schaffen von der gesellschaftlichen Situation der Frauen, ihrer wirtschaftlichen Situation und den Gesundheitskonsequenzen, die sich daraus ergeben und da wirklich einen Blickpunkt drauf zu werfen. Und viele europäische Länder machen ja weiterhin Frauengesundheitsberichte.
Wenn Sie auf Ihre unterschiedlichen Stationen schauen, Sie sind erstmal Bibliothekarin geworden, Politik- und Sozialwissenschaftlerin, WHO-Regionalbüro, dann bis zur Professorin in Yale und Gründerin eines Gesundheitszentrums am Hochschulinstitut in Genf. Staunen Sie da manchmal selbst?
Ich freue mich unheimlich, weil wenn ich zurückdenke, kann ich doch für mich sagen, ich habe sehr viel bewegt. Ich konnte zugleich wirklich immer wieder selber Entscheidungen treffen und ich war auch risikobereit genug, diese Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl, dass man sagen kann, ja, das hat was in der Welt verändert.
Was war denn vielleicht eine eher schwierige Entscheidung, die Sie getroffen haben, wo Sie länger gezögert haben?
Ja, wo ich länger gezögert habe, als ich wirklich, was ja für manche Leute durchaus ein Endpunkt des Lebenswegs gewesen wäre, also Yale-Professorin zu werden. Das war doch eine ganz gewaltige Ehre auch. Nicht zuletzt, weil ich als Nicht-Medizinerin auch von einem rein medizinischen Gremium auch ausgewählt worden bin. Ja, das bedeutet ja auch nochmal was. Aber dann zu sagen, nein, nach 5, 6 Jahren, das ist doch nicht ganz das Richtige für mich. Diese Art der Hochschule und auch das Leben in dem Land selber mit seinem Rassismus, mit seinen ganz hohen Ungleichheiten, das will ich nicht. Und dann eben da die Entscheidung zu treffen, wirklich sozusagen den Schritt ins Nichts zu machen und zu sagen, ich gehe zurück nach Europa.
Und welche Eigenschaft hat Ihnen bei so schwierigen Aufgabenstellungen und Herausforderungen am ehesten geholfen?
Ja, ich habe schon gesagt, also eine gewisse Risikobereitschaft hat mir geholfen, eine Selbstreflexion, auch ein Gefühl, ich kann mich auf meine Professionalität, auf mein Wissen verlassen und ein Gefühl, dass es immer wieder Leute gibt, die das auch schätzen. Und nicht zu vernachlässigen, das Wissen zu haben, dass man gute Freunde hat, dass man sozial wirklich unterstützt ist, dass man nicht allein auf der Welt ist. Diese Verbindung hat eigentlich immer geholfen.
Und bei dem, was Sie machen und gemacht haben, ich glaube, ich kann Ihnen unterstellen, Sie sind ein Workaholic. Und wenn man jetzt so auf die Work-Life-Balance schaut, haben Sie da irgendeine Empfehlung?
Ja, ich glaube, Workaholic sein ist nur gut, wenn es wirklich Spaß macht, ja. Und auch wenn es auch das Arbeiten mit Menschen beinhaltet. Denn für mich ist ja viel von dem, was ich gemacht habe, waren Verhandlungen führen, ist auf Konferenzen, ist mit Leuten zusammenarbeiten, ist Teambildung und so weiter. Es ist ja sozusagen kein Arbeiten in der Isolation. Und viele von diesen Menschen sind dann auch zu Freunden geworden, zu Unterstützern. Auch die Möglichkeit, in diesem Kontext junge Leute zu fördern, besonders junge Frauen zu fördern, war mir wahnsinnig wichtig. Aber es ist eben auch dieses Ziel haben und etwas bewirken zu können. Und ich muss auch sagen, zu bestimmten Lebenszeitpunkten, besonders jetzt, auch wirklich die Unterstützung von einem Partner zu haben. Und ich habe ja auch einen Sohn und auch das, also diese Freude, ein Kind zu haben, war immer ganz, ganz wichtig.
Und selbst als Kind hatten Sie den Wunsch, Bundeskanzlerin zu werden und Prinz Charles zu heiraten. Was lief da schief?
Ja, irgendwie, ich bin zwar an den Vater von Prinz Charles rangekommen, weil der damals auf Besuch war in der Stadt, in der wir gewohnt haben, und ich musste ihm einen Blumenstrauß überreichen, aber bis zu Charles habe ich es nie geschafft, wahrscheinlich habe ich Glück gehabt. Nein, es war dann also wirklich, dass bei uns zu Hause gab es keine Frage, ein Mädchen kann das nicht machen. Und von daher war zuerst von meinem Vater, der aber dann leider früh verstorben ist, aber hinterher umso mehr von meiner Mutter die Unterstützung: geh deinen Weg, du kannst das, du kannst mindestens so viel werden wie dein Vater, der ja Diplomat war, aber vielleicht sogar mehr. Und das hat mich angeregt, und dann gab es halt Zufälle und wie es so ist, und dann ist man seinen Weg gegangen.
Sie haben sich 40 Jahre lang in der Weltgesundheitsorganisation engagiert. Über unterschiedliche Stationen haben wir gerade eben gesprochen. Sie waren auch in Stuttgart und Konstanz. Welche Erinnerungen kommen bei diesen beiden Orten hoch?
Ja, Maultaschen natürlich. Also ich habe eben in Stuttgart studiert, bin dann nach Konstanz, weil das sehr attraktiv war. Konstanz war ganz wichtig für mich. Ich war da politisch sehr aktiv. Wir haben einen politischen Buchladen aufgemacht. Ich habe alle möglichen Sachen probiert, unter anderem Discjockey. Ich bin sehr gut ausgebildet worden in Sozialwissenschaften. Und ich habe dort meine erste wissenschaftliche Forschungsarbeit gemacht. Und es ist natürlich ein ganz toller Ort, eine unheimlich tolle Umgebung. Und es hat wirklich die gesamte Grundlage dafür gelegt, was ich später geleistet habe.
Und wir wollten auch über das deutsche Gesundheitswesen noch sprechen. Wenn Sie darauf schauen, Kliniken sind Wirtschaftsunternehmen, an deren Spitze Betriebswirtschaftler sitzen und keine Ärzte. Daher liegt die Ausrichtung ja auch in erster Linie auf Gewinn. Kommt da die Gesundheitsförderung zu kurz?
Ja, auf jeden Fall. Und das sieht man in sehr, sehr vielen Ländern. Wir haben ja vorhin auch schon über Public Health und den öffentlichen Gesundheitsdienst gesprochen. Deutschland hat zwar jetzt ein Präventionsgesetz, das ist leider nicht ganz so stark geworden, wie sich doch viele gehofft haben. Aber wir sehen ja jetzt wieder, wenn man nicht investiert, wenn man nicht in Gesundheitsförderung, Prävention, Pandemieplanung, was auch immer, diese Vorausschau, wenn man nicht in diese Vorausschau investiert, dann zahlt man die Kosten hinterher.
Aber es gibt ja jetzt auch Beispiele aus dem Bereich der Mediziner, wo anstatt zu gipsen eher operiert wird. Also ganz klassische Beispiele, die aber vorangetrieben werden aufgrund der Wirtschaftlichkeit. Können Sie da mit einem anderen Bewusstsein eingreifen? Haben Sie da auch Kampagnen?
Ja, es ist schon so, dass man versucht, und da gibt es ganz tolle Initiativen auch, ursprünglich aus Amerika, aber die sind inzwischen international, die eben ganz klar versuchen aufzuzeigen, wo Eingriffe in der Medizin wirklich erforderlich sind, wo man stattdessen eben präventiv tätig sein sollte. Also es gibt sehr, sehr viele Initiativen, aber der wirtschaftliche Druck ist eben ganz immens. Und je nachdem, wie ein Gesundheitswesen auch wirtschaftlich aufgestellt wird, welches die Erfolgskriterien sind, ob das Einzelmaßnahmen sind, ob das diagnosebezogene Zahlungen sind und Ähnliches, das treibt eben dann auch das Gesundheitswesen voran und führt auch innerhalb vom Gesundheitswesen dann zu ganz großen Ungleichheiten. Wir müssen ja wieder auf die Frauenfrage hier zurückkommen. Und dann ist halt so, wenn man dann die Einkommensstruktur zwischen dem Chirurgen, der am Tag meinetwegen 20 Hüften macht, und der Krankenschwester anschaut, dann wird einem schon sehr unwohl. Und das ist eine ganz große Ungerechtigkeit im System.
Aber jetzt aus Patientensicht gedacht, also Beispiel Vollnarkose, die wird auch häufiger gegeben, als sie eigentlich sein müsste. Was lässt sich da auch vermitteln aufgrund einer Gesundheitsorganisation, die darauf auf mündige Patienten aufmerksam macht?
Ja, zum einen gilt es natürlich, die Patienten gut zu unterrichten. Es bräuchte sehr viel stärkere Patientenorganisationen, die auch also diese Gesundheitskompetenz nicht nur im Hinblick auf das persönliche Verhalten, sondern die Nutzung des Gesundheitssystems ausbauen. Und es wird sicherlich noch sehr viel mehr verpflichtende Empfehlungen innerhalb des Gesundheitswesens brauchen, die auch von der Politik ausgesprochen werden, damit man hier auf eine andere Art und Weise wird vorgehen, weil diesen Kostendruck einerseits, der jetzt das System bestimmt, der kommt auch nicht dem Patienten zugute.
Haben Sie denn eine persönliche Empfehlung als Patientin, wenn Sie dann in diesem System Krankenhaus landen, wie Sie als Patientin vorgehen?
Ja, zum einen muss ich sagen, dass ich noch nie Patientin war. Ich hatte unheimlich Glück in meinem bisher doch relativ langen Leben.
Das ist wahrscheinlich die beste Lösung.
Aber ich habe mich auch schwer drum bemüht, das muss ich auch sagen, soweit man das selber in der Hand hat. Aber ich glaube wirklich, ein gut informierter Patient zu sein, unterstützt zu sein in diesem System von anderen, denn allein kann man sich auch nicht immer die Stimme verschaffen, das ist sicherlich das Allerwichtigste.
Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute, Professor Ilona Kickbusch.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.